dem Alten Testament. Es ist Jesaja 53. Es gibt keine andere Stelle im Alten Testament, die so klar voraussagt, was an Karfreitag geschehen wird. Wenn man irgendwo im Alten Testament etwas sucht übers Kreuz, über den Opfertod von Jesus, dann dort. Und deswegen ist dieser Abschnitt zu Recht das Evangelium nach Jesaja genannt worden. Ich beginne schon mit den letzten Versen von Kapitel 52 und dann das ganze Kapitel 53. Er trug unsere Schuld, ist es hier in der guten Nachricht überschrieben. Der Herr sagt, gebt Acht, meinem Bevollmächtigten wird gelingen, wozu ich ihn bestellt habe. Er wird zu großem Ansehen und höchsten Ehren gelangen. Viele haben sich entsetzt von ihm abgewandt, so entstellt war er. Er hatte keine Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen. Doch nun werden viele Völker über ihn staunen. Sogar ihren Königen wird es die Sprache verschlagen. Was niemals zuvor geschehen ist, das erleben sie jetzt. Wovon sie noch nie etwas gehört haben, das sehen sie mit eigenen Augen. Wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Denn sein Bevollmächtigter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich, wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab, wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg, ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Mitten in der Zeit seiner Haft und seines Gerichtsverfahrens ereilte ihn der Tod. Weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber Gedanken? Sie begruben ihn zwischen Verbrechern, mitten unter den Ausgestoßenen, obwohl er kein Unrecht getan hatte und nie ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen war. Aber der Herr wollte ihn leiden lassen und wollte ihn zerschlagen. Weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen dahingab, wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Nachdem er so viel gelitten hat, wird er wieder das Licht sehen und sich an dessen Anblick sättigen. Von ihm sagt der Herr, mein Bevollmächtigter hat eine Erkenntnis gewonnen, durch die er, der Gerechte, vielen Heil und Gerechtigkeit bringt. Alle ihre Vergehen nimmt er auf sich. Ich will ihn zu den Großen rechnen, und mit den Mächtigen soll er sich die Beute teilen. Denn er ging in den Tod und ließ sich unter die Verbrecher zählen. So trug er die Strafe für viele und trat für die Schuldigen ein.
Bevor ich jetzt mich diesem Abschnitt zuwende, möchte ich doch noch Esther hier einmal willkommen heißen, wieder in unserer Mitte. Sie war am Sonntagsdate das erste Mal wieder da und aus Thailand wieder zurück. Herzlich willkommen und vielleicht kannst du dann uns schon mal noch ein, zwei Worte sagen. Aber wir freuen uns, dass du wieder da bist. Dieser Abschnitt im Prophet Jesaja ist in meinen Augen das Herzstück dieses Prophetenbuches. Und genau betrachtet ist es, wie wir das auch gehört haben, eigentlich das Herzstück des Alten Testaments. Eigentlich da, wo das Evangelium klarer nicht aufleuchten kann. Dieser Abschnitt las übrigens der äthiopische Finanzminister, als er von Jerusalem nach Hause fuhr und Philippus ihm begegnete und ihn fragte, verstehst du, was du liest? War genau dieses Kapitel, das er am Lesen war. Und dieser Finanzminister sagte, nein, ich verstehe das nicht. Also wenn Sie diesen Text gehört haben, gedacht haben, es wird da gesagt, es ist das Evangelium und alles wunderbar, und ich habe eigentlich gar nicht viel verstanden, das ist nicht so schlimm. Der Finanzminister hat es auch nicht verstanden. Und deshalb will ich auch darüber sprechen heute. Der einzige Unterschied, also es gibt mehrere Unterschiede zwischen Philippus und mir, aber ein riesiger Unterschied ist, Philippus konnte sich auf die Kutsche des Finanzministers setzen und er hatte alle Zeit der Welt, ihm das zu erklären. Das habe ich leider nicht, weil ihr schon ans Mittagessen denkt und ob der Braten, der programmiert ist im Ofen, dann nicht zu lang bratet. Aber ich hoffe, dass wir doch einiges mitnehmen können von diesem sehr eindrücklichen Abschnitt in der Bibel. Deutlicher als es hier steht, kann man kaum beschreiben, was Jesus für uns getan hat. Und wohlbemerkt ist, das Alte Testament ist die Bibel der ersten Gemeinde. Sie hatten das Neue Testament noch nicht. Jesus wurde in den ersten Gemeinden vornehmlich aus dem Alten Testament verkündigt, nicht aus dem Neuen. Deshalb ist es eigentlich eine interessante Aufgabe, wenn wir uns mit dem Alten Testament beschäftigen und dort drin Jesus suchen. Weil das ist die Bibel der ersten Gemeinde. Und das, was Jesaja hier aufschrieb, das schrieb er über 700 Jahre, bevor Jesus in die Welt kam, hat er das aufgeschrieben. Es konnte also nachher nichts korrigiert werden. Karfreitag, einer der höchsten Feiertage, eignet sich ausgezeichnet, um das Herzstück des Alten Testamentes genau zu betrachten. Und zuerst möchte ich euch einmal fragen, wie stellen Sie sich Jesus vor? Wie denken Sie, hat Jesus ausgesehen? Vielleicht haben Sie das noch nie überlegt, aber Sie haben hundertprozentig eine Vorstellung, wie er ausgesehen hat. Diese Frage stellte ich einigen Freunden, die antworteten mir, er war schön. Er war sicher nicht blond, sondern eher dunkel, wie eben ein jüdischer Mann und kräftig als Zimmermann. Aber grundsätzlich war er schön. Die meisten stellen sich Jesus als einen gut aussehenden Mann vor, so wie wir ihn von Gemälden kennen und so wie er uns in den Filmen präsentiert wird. Doch Jesaja zeichnet ein ganz anderes Bild. Er war weder schön noch stattlich. Also kein muskulöser Mann. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Ist das möglich? Jesus soll es nicht schön gewesen sein? Von den großen Männern Israels, Saul, David, Salomo, wird berichtet, dass es schöne Männer waren. Männer, die an jedem Ausscheidungswettbewerb den ersten Preis gemacht hätten. Zum Teil waren die Könige ja die schönsten Männer in Israel. Nicht nur, weil sie Macht hatten, sondern sie waren einfach schön, was das auch immer heißt. Nach Jesaja war die äußerliche Gestalt von Jesus gar nicht attraktiv. Viele haben sich entsetzt, von ihm abgewandt, so entstellt war er. Er hatte keine Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen. Das sind übrigens die einzigen Stellen, die etwas zum Aussehen von Jesus aussagen in der Bibel. Er gehörte nicht zu den Schönen und Attraktiven der damaligen Welt. Alle verachteten und mieden ihn. denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. Viele beziehen diese Beschreibung auf das Leiden Jesu am Kreuz. Das ist auch nicht falsch. Das kann man machen, denn der Anblick von Jesus am Kreuz war abscheulich. Da wird ein Mensch hingerichtet, Gott selbst wird hingerichtet. Ein Unschuldiger wird da gelyncht. Aber ich bin auch der Meinung, dass diese Beschreibung nicht nur auf die Zeit zutrifft, wo Jesus gekreuzigt wurde. Das wollen wir so gern, weil ein unansehnlicher Jesus nicht in unsere Vorstellung passt. Wir wollen einen schönen Jesus haben, so wie Saul, David und Salomo, aber keinen unansehnlichen. Doch die Kirche vor Konstantin, also bis ins 4. Jahrhundert, dachte sich Jesus, wie er auf der Erde lebte, unansehnlich. Erst die Kirche nach Konstantin stellte sich Jesus als schönen und attraktiven Mann vor. Vorher haben sie offenbar eine andere Meinung gehabt. So eben, wie es hier heißt. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Wenn wir tatsächlich davon ausgehen können, dass Jesus so aussah, wie er von Jesaja beschrieben wurde, dann wollte Gott uns damit etwas ganz Wichtiges vor Augen führen. Eine Wahrheit, die wir begreifen sollen, nämlich Gott lässt sich durch Äußerlichkeiten nicht blenden und er blendet selber nicht durch Äußerlichkeiten. Gott demonstriert an sich selbst, dass es ihm nicht um äußeres Ansehen geht. Bei ihm zählen andere Kriterien. Er hat, so schreibt Paulus, das Schwache erwählt und das, was vor der Welt nicht gilt. Und so ist er selber schwach und als jemand in die Welt gekommen, der nichts gilt, der verachtet und verspottet wird, von dem man absieht, den man wegsieht, der nicht durch seine Schönheit schon blendet. Ich weiß, dass das uns schwerfällt. Überall, wo ich das sage, da kommen mir x Meinungen entgegen. Nein, Jesus war bestimmt nicht unansehnlich und so weiter. Das könnt ihr von mir aus gern glauben, wie ihr wollt. Ich verlasse mich jetzt einfach, was der Jesaja sagt. Und wenn es so ist, dann ist das allein schon eine Botschaft Gottes an uns. Daran sollen wir lernen, dass wir uns nicht von Äußeren eines Menschen blenden und beeindrucken lassen. Und wir kennen auch noch etwas, das ist auch, als Jesus da war, wir dachten immer, den Jüngern sei das ja so einfach gefallen, Jesus zu folgen, weil sie ihn ja sahen. Also es war nicht so einfach, Jesus zu folgen. Jesus war verachtet, Jesus war bekämpft. Und wenn das stimmt, dass er nicht einmal schön war, dann war es nochmal schwieriger, jemandem zu folgen, der nicht so attraktiv daherkommt. Wenn Jesus nun so unansehnlich aussah, ist es da verwunderlich, dass er von allen verachtet wurde? Die Welt hat keine Augen für das Unscheinbare. Wir möchten lieber bei erfolgreichen und schönen Menschen Anschluss finden. Jesus wurde aber beiseite gestellt. Jesaja schreibt, denn sein Bevollmächtiger wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross auf dürrem Erdreich. Ein Spross, so wie ein Baumstrunk, wenn man einen Baum abhackt und dann kommt plötzlich so ein feiner Spross noch heraus. Man gibt dem keine Beachtung. Achtlos wird auf diesem scheinbar kümmerlichen Spross herumgetrampelt. Das ist doch ein sehr deutliches Bild, das darauf hinweist, wie Jesus in dieser Welt behandelt wurde. Er wurde von seinem eigenen Volk verachtet. Er wurde verstoßen und man hatte ihn überhaupt nicht ernst genommen. Johannes schreibt dies so, er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Nichts? Klar, einige schon. Aber das Gros des Volkes wollte nichts von ihm wissen. Er war ein Niemand für sie. Sie waren auf ihm herumgetrampelt, griffen ihn an, versuchten ihn bloßzustellen, verfolgten ihn ständig. Sie behandelten ihn schlimmer als Abschaum. Selbst wenn er Wunder tat, klagten sie ihn an. Sie sagten nicht wunderbar, dass du jetzt das getan hast, Jesus, sondern sie sagten, warum heilst du am Sabbat? Warum machst du das, warum machst du dies? Und wenn er Menschen von bösen Geistern, von Dämonen befreite, dann sagten sie, du hast das nur durch die Macht des Teufels gemacht. Ständig hackten sie auf ihm rum. Er konnte tun, was er wollte. Es war nicht recht. Man wollte einfach nichts mit ihm zu tun haben. Sie verspotteten, verachteten ihn und sie scheuten sich nicht einmal, ihn anzuspucken. Israel wollte keinen unansehnlichen Retter. Der Messias, auf den sie warteten und den sie wollten, musste mächtig und eindrucksvoll sein. So wie es Jesaja übrigens auch beschrieben hatte. Seine Macht wird weitreichen und dauerhaften Frieden wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an die Rechtsordnungen Gottes hält. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es so beschlossen und wird es so tun. Genau auf diesen Messias hat man gewartet, der auf dem Thron David sitzt, der beherrschen wird alles und dem Volk Israel wieder zur Autonomie verhilft. Ja, mit Macht und Herrlichkeit. So einen Messias wollten sie. Und dann hätten sie ihn angenommen, aber nicht einen schwachen Messias. Der Tag wird schon noch kommen, an dem Jesus so auftreten wird, wo seine Macht und Herrlichkeit sichtbar sein wird. Und diesen Tag werden wir alle erleben, ob wir an Jesus glauben oder nicht. Dann wird die ganze Welt sehen, dass Jesus alle Macht gegeben ist, wie im Himmel auch so auf Erden. Aber zuerst kam er in Schwachheit, und zwar in einer unvorstellbaren Schwachheit in diese Welt. So schwach und so demütigend, dass der Vers 1 in Kapitel 53 für mich wie ein Aufschrei Jesajas klingt. Jesaja schreit auf, er hat diesen gedemütigten Messias, diesen Sohn Gottes vor Augen. Und nun sagt er, und das klingt für mich wie ein Aufschrei, wer glaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hält es für möglich, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Stelle mir Jesaja vor, wie händeringend. Er liest, er bekommt diese Offenbarung dieses Messias und er kann es nicht fassen. Wer wird das glauben? Wer wird in dieser Gestalt den Sohn Gottes noch erkennen können? Es klingt wie ein Aufschrei des Jesajas. Wer ist überhaupt noch in der Lage, in dieser Offenbarung den Messias zu erkennen? Wer wird begreifen, dass in dieser Gestalt Gott selbst Mensch, uns Menschen besucht? Welcher Israelit kann darin noch Gottes Hand erkennen? Gottes Arm? In der Tat, die Juden verstanden es nicht. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Das Dramatische an diesem Geschehen ist, dass es bis heute anhält. Es ist unfassbar, welche Verachtung und welcher Spott über Jesus kommt tagtäglich. Wie verachtet und verkannt er ist bis zum heutigen Tag. Man formt sich einen Jesus zurecht, so wie er uns passt. Man spricht auch in unserem christlichen Abendland immer noch von Jesus, aber nur von dem, der uns passt. Entweder ist er Revolutionär, oder dann ist er Sozialarbeiter, oder dann ist er Heiler. Wir machen aus ihm, was uns passt, und verachten ihn. Das ist, wenn jemand dauernd etwas anderes aus mir macht, als ich bin. Da würde ich mir elend verachtet vorkommen. Ich muss euch etwas ganz deutlich sagen. Gerettet werden wir einzig und allein durch Jesus, der hier offenbart wird. Nicht durch unser selbstgebastelten Jesus, sondern der Jesus, der offenbart wird durch die Schrift. Nur durch ihn geschieht Rettung. Und wir haben keinen anderen Jesus, der uns rettet. Und wir können Jesus noch so schön und noch weiß ich, was ihm alles andichten. Nur Jesus, der hier offenbart wird, kann uns retten. Einen anderen gibt es nicht, der rettet. Die Verachtung ging so weit, dass man ihn misshandelte. Jesus wurde geschlagen und hingerichtet. Und man benutzte die damals schlimmste Hinrichtungsart, die Kreuzigung. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Jesus ließ alles über sich ergehen. Er wehrte sich nicht, er wurde einfach ausradiert. Mitten in der Zeit seiner Haft und seines Gerichtsverfahrens reilte ihn der Tod. Man musste sich ja beeilen, man musste noch... Vor dem Passa musste er ja noch hingerichtet werden, da hat man etwas Schub gemacht. Es war ja gar kein gerechtes Gerichtsurteil. Mitten im Gerichtsverfahren hat man ihn rausgerissen und hat ihn ans Kreuz geschlagen. Weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Er wurde liquidiert, man tötete ihn, wie ein Verbrecher wurde er behandelt. Obwohl man ihm keine einzige Straftat nachweisen konnte, nicht eine. Sie begruben ihn zwischen Verbrechern mitten unter den Ausgestoßenen, obwohl er kein Unrecht getan hatte. Und nie, nie ein unwahres Wort aus seinem Munde gekommen war. Es gab keinen einzigen Grund für diese Hinrichtung und trotzdem ließ sich Jesus alles gefallen. Er ließ sich erniedrigen und demütigen. Nicht nur am Kreuz, das finde ich ist ganz wichtig, nicht nur am Kreuz ließ sich Jesus demütigen. Sein ganzes Leben war von Erniedrigung und Demütigung gezeichnet. Konstant. Das Kreuz war quasi die Krönung seines Leidens, die Krönung seiner Demütigung. Sogar seine eigene Familie verstand ihn nicht. Einmal wollten sie ihn mit Gewalt nach Hause holen, denn sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Seine Familie. Die wollten ihn abschleppen und holen, denn sie dachten, er hat den Verstand verloren. Wie einsam muss Jesus gewesen sein? Das können wir uns gar nicht vorstellen. Zwar nicht nur am Kreuz war er einsam. Jesus war einsam sein ganzes Leben hindurch, weil er nicht erkannt wurde. Man hat ihn verspottet, man hat ihn verfolgt, man hat ihn angeklagt, man hat ihn ständig provoziert. Und das Einzige, was man von ihm wollte, ist, dass er heilt. Aber niemand wollte, dass er der Messias ist. Einen Heiler wollten sie, aber keinen Messias. Wie einsam muss Jesus gewesen sein. Selbst von seinen Jüngern, die ihm zumindest bis zum Kreuz teilweise treu blieben, verließen ihn schlussendlich alle. Alle. Und wir kennen ja den Aufschrei Jesu am Kreuz. Vater, warum hast du mich verlassen? Sein ganzes Leben war Erniedrigung und Demütigung. Und hier klingt wieder der Ruf des Propheten. Wer glaubt, was uns berichtet wurde? Wer kann das begreifen, was ich als Offenbarung bekommen habe? Wer hält es für möglich, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Ich weiß nicht, wie viele von uns Jesus erkannt hätten. Ich weiß nicht, wie viele von uns sich nicht auch abgewandt hätten und gedacht hätten, ja, nur schon wieder aussieht. Mit dem ich schon nichts zu tun habe. Was denken die anderen Leute, wenn ich mit dem rumlaufe? Wer kann hier noch erkennen, dass dies der Sohn Gottes ist? Zweiter Punkt. Jesus erduldete alles für mich. Jesus hat sich das nur deshalb gefallen lassen, weil seine Liebe zu uns Menschen und die Liebe zu dir und zu mir so unbeschreiblich groß ist. Diese ganze Einsamkeit, dieser ganze Hass, der ihm entgegenkam, diese Demütigungen und Erniedrigungen hat er einzig und allein für dich ganz persönlich in Kauf genommen. Er erduldete alles für dich und für mich. Jesaja beschreibt es in aller Deutlichkeit. Wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Weil für sich hat er das nicht tun müssen. Das hat er einzig und allein für dich getan. Und zwei Aspekte möchte ich hier hervorheben. Der eine, unsere Sünde und Verlorenheit bewegt das Herz Gottes. Unsere Sünde und unser Ungehorsam ist der einzige Grund, warum Jesus diesen Weg gegangen war. Und eigentlich müsste man sagen, gerade der Ungehorsam und die Sünde müsste ja der Grund sein, weshalb er ihn nicht geht. Aber er geht ihn genau deswegen, wegen unserer Sünde und Ungehorsam. Die Sünde besteht darin, dass wir nach unseren eigenen Maßstäben leben. Wir fragen nicht nach Gott. Wenigstens nicht nach dem lebendigen Gott. Wir fragen schon nach unseren Göttern. Wir basteln unsere Götter zusammen. Aber wir fragen nicht nach dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wir klagen ihn höchstens noch an. Warum lässt du das zu? Warum geht es mir nicht besser? Warum bekomme ich das und jenes nicht? Wir wollen aber seine Anweisungen nicht befolgen. Wir klagen ihn an, aber wollen ihm nicht gehorchen. Wir ziehen ihn zur Verantwortung, aber wir fühlen uns ihm gegenüber nicht verantwortlich. Die Sünde, das ist unser egoistischer Lebensstil. Und Jesaja meint, wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben, jeder ging seinen eigenen Weg. Jeder macht, was er will. Wenn wir unsere eigenen Wege gehen und ohne Gott den Schöpfer leben, wenn wir Jesus verachten oder einen anderen Jesus zusammenbasteln als der, der sich offenbart hat, dann verlieren wir die Orientierung. Wir gehen herum wie Schafe, die sich verlaufen haben. Wir sind verloren und zwar nicht nur verloren in dieser Welt. Wir sind verloren für Zeit und Ewigkeit. Das ist ja die Tragik. Es gibt eine viel höhere Dimension, wenn wir nur orientierungslos in dieser Welt wären. Warum hätte dann Jesus kommen müssen und alles auf sich nehmen und sterben? Nein, wir sind verloren auch für die nächste Welt. Es gibt nichts Schlimmeres in dieser Welt, als verloren zu sein, in diesem Sinn. Keine Krankheit kann so schrecklich sein, wie wenn man verloren ist. Menschen, die ohne Jesus leben und sterben, sind verloren und dieser schreckliche Zustand der Verlorenheit des Menschen war der Grund, warum Jesus die Erniedrigungen und Demütigung auf sich nahm. Nur schon daran kann man sehen, wie verloren wir sein müssen, dass Jesus so etwas Grauenvolles auf sich genommen hat. Wie schrecklich und abgrundtief unsere Sünde in Wirklichkeit ist. Und wir meinen immer noch, wir seien die Helden. Und viele Menschen meinen, sie bräuchten Jesus nicht, weil irgendwie würden sie schon gut leben. Also Jesus hielt für uns den Kopf hin. Die Strafe, die wir verdient hätten, nahm er auf sich. Er gab sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen dahin. Beachten wir hier, Jesus gab sein Leben für uns hin. Niemand hatte und konnte ihn dazu zwingen. Jesus musste das nicht tun. Er wollte das tun. Jesus musste das nicht aushalten. Er wollte es aushalten. Niemand hatte und konnte ihn dazu zwingen. Er tat es völlig freiwillig. Und nochmals, er tat es aus Liebe zu dir. Weil er dich liebt. Weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Unsere Schuld hat Gott seinem Sohn aufgeladen. Deutlicher kann man nicht sagen, was Jesus für uns getan hat. Er starb nicht für seine eigene Schuld, denn er hatte ja keine Schuld, sondern Gott warf unsere Schuld auf ihn. Er ist an unserer Stelle gestraft. Er hat gestorben, er hat die Strafe auf sich genommen, die wir verdienen würden. Hier sind wir am Kern des Evangeliums angelangt. Darum geht's. Es geht nicht um einen guten Lebensstil im Evangelium. Es geht nicht darum, dass wir heiliger werden als alle anderen. Es geht darum, dass unsere Sünde vergeben wird. Dass wir unsere Sünde loswerden und mit Gott wieder leben können. Gott wirft unsere Sünde auf seinen Sohn, damit wir mit ihm wieder Frieden haben. Damit wir in die Herrlichkeit kommen, damit wir nicht verloren sind für Zeit und Ewigkeit. Jesus stirbt für uns am Kreuz und so schreibt Paulus den Kolossen, den Schuldschein, der uns wegen der nicht befolgten Gesetzes Vorschrift belastet hat, der für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Ist dein Schuldbrief schon ungültig erklärt worden? Darf ich mal ganz direkt sein? Wenn du heute stirbst, was wirst du Gott sagen, warum du denkst, dass er dich in den Himmel lassen soll? Es gibt nur eine Antwort, die etwas wirkt. Nämlich, Jesus hat meine Sünden von mir genommen. Das ist die Antwort, die gilt. Oder meinst du immer noch, du könntest es selber in Ordnung bringen, du könntest die Rechnung selber begleichen, du könntest Gott dann sagen, ja weißt du Gott, war ich im Vorstand Präsident und ich habe da mal was gespendet und so. So viele gute Menschen wie mich hast du ja nicht, oder? Ich kann dir noch sagen, welche schlechter sind als ich. Meinst du kannst die Rechnung selber bezahlen? Da irrst du dich ganz gewaltig. Niemand kann diese Rechnung bezahlen selber. Die Schuld ist größer, als wir sie uns denken, die auf uns lastet. Deshalb brauchen wir Vergebung, und Vergebung ist nur möglich, wenn jemand für unsere Schuld stirbt. Im Hebräerbrief steht, es ist nach dem Gesetz fast jedes Mal Blut nötig, wenn etwas gereinigt werden muss. Und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Es muss jemand sterben für unsere Schuld, sonst gibt es keine Vergebung. Jemand muss diesen Preis bezahlen, den es kostet. Es ist eine Tatsache, dass das Sterben von Jesus am Kreuz, das Blut Jesus von Jesus, dass das uns rettet, das rettet dich. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Selbst tiefe Wunden in unserer Seele werden geheilt. Du wirst ein neuer Mensch und das tat Jesus alles komplett freiwillig für dich. Obwohl er kein Unrecht getan hatte und nie ein unwahres Wort aus seinen Lippen gekommen war. Und wieder erklingt der Aufschrei dieses Propheten. Wer glaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hält es für möglich, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbart, auf solche demütigende Weise, dass Gott selbst von Menschen am Kreuz hingerichtet wird? Wer kann das glauben? Das ist eben die Liebe Gottes. Nur so kann man es glauben. Sie ist nicht ein Gefühl, das sich über uns Menschen ergießt, sondern die Liebe Gottes ist eine Tat, nämlich sein Opfer am Kreuz für uns. Mit einem Siegesruf wird nun dieser ganze Abschnitt eingeleitet. Gebt Acht, meinem Bevollmächtigten wird es gelingen, wozu ich ihn bestellt habe. Er wird zu großem Ansehen und höchsten Ehren gelangen. Auch wenn es zuerst aussieht, wie Jesus unbedeutend über diese Erde geht, verachtet, verspottet, viele sagen ja, bis heute ist er ein Versager. Er war ein guter Reformer vielleicht, obwohl das ist ja manchmal an den Haaren herbeigezogen. Jesus war gar kein Reformer. Aber am Kreuz hat er versagt. Da ist er ja gestorben. Sie täuschen sich gewaltig. Denn Jesus blieb nicht im Tod. Er ist auferstanden und lebt. Übrigens sogar das steht hier. Nachdem er so viel gelitten hatte, wird er wieder das Licht sehen und sich an dessen Anblick sättigen. Er wird nicht im Tod bleiben. Das wird er dann am nächsten Sonntag mehr ausgeführt werden, nehme ich an, von Hans-Jörg Rätz. Und so lebt Jesus bis zum heutigen Tag. Heute werden Menschen durch Jesus befreit und bekommen ewiges Leben, weil Jesus lebt. Weil Jesus eine Wirklichkeit ist. Er ist nicht gestorben, so wie unsere Angehörigen sterben und dann haben wir keinen Kontakt mehr zu ihnen. Nein, Jesus lebt, er ist auferstanden. Und so schreibt Jesaja weiter, von ihm sagt der Herr, mein Bevollmächtiger hat eine Erkenntnis gewonnen, durch die er, der Gerechte, viele Heil und Gerechtigkeit bringt. All ihre Vergehen nimmt er auf sich. Deshalb nimmt er bis heute Schuld und Sünde ab. Deshalb kann ich mich im Jahr 2006 Jesus hinwenden und im Jahr 2006, am 14. April, nimmt er mir meine Schuld weg. Obwohl er schon Jahre vorher gestorben ist. Aber Jesus lebt und macht heute, nimmt er mir die Schuld weg aufgrund seines Opfers, das er gab. So trug er die Strafe für viele und trat für die Schuldigen ein. Was hier Jesaja berichtet in diesem Abschnitt, ist die größte Rettungsaktion in der Menschheitsgeschichte schlechthin. Keine Rettungsaktion, die je Menschen starten, kann so groß sein wie diese Rettungsaktion und so massive Auswirkungen haben. Es ist die allergrößte Rettungsaktion in der Menschheitsgeschichte schlechthin. Viele Menschen aus allen Nationen werden gerettet werden. Jesaja schreibt, weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen dahingab, wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben, Nachfolger. Alle, die an Jesus glauben, gehören zu diesen Nachkommen. Alle, die Jesus lieben und von denen er die Schuld weggenommen hat, sind diese Nachkommen. Wir sind hier die Nachkommen. Er wird viele Nachkommen haben. Und wenn heute ein Mensch sein Leben Jesus anvertraut, seine Schuld vergeben bekommt, haben wir einen Nachkommen mehr. Dann ist die Nachkommenschaft, die Familie Gottes gewachsen. Er wird viele Nachkommen haben. Es sind schon sicher x Millionen, wenn nicht Milliarden, über diese Jahrhunderte, die zu dieser Nachkommenschaft gehören. Durch den Glauben an Jesus gehören wir dazu. Das ist die Erfüllung des Versprechens Gottes an Abraham. Durch deinen Nachkommen, welcher Jesus ist, sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Alle Völker werden durch Jesus gesegnet. Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt der Menschheitsgeschichte und niemand wird je an Jesus vorbeikommen. Niemand kann sich um diesen Dreh- und Angelpunkt herumschleichen. Niemand. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Er ist das Zentrum. Gott hat bestimmt, dass alles, was er tun will, alles über Jesus läuft. Und deshalb schreibt Paulus den Kolossern, alles hat Gott durch Jesus geschaffen. Und alles findet in Jesus sein letztes Ziel. Kein Mensch kommt an Jesus vorbei. Entweder begegnen wir ihm bereits in dieser Welt, oder wir werden ihn in der neuen Welt sehen. Jesus bekommt höchste Ehre und jeder wird irgendwann einmal bekennen. Vielleicht wird er das zu spät bekennen, aber früher oder später wird er bekennen müssen, Jesus ist der Sohn Gottes. Und wenn du dich heute sträubst, das zu bekennen und denkst, nee, ich will mit diesem Jesus nichts anfangen, einmal wirst du niederfallen und du wirst das anerkennen müssen, es bleibt dir nichts anderes übrig. Denn das nächste Mal wird Jesus in Macht und Herrlichkeit kommen. Und Paulus schrieb den Philippern, Gott hat Jesus unvergleichlich höher, hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, alle werden einmal anerkennen müssen, dass er der wahre Gott ist. Alle. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott dem Vater die Ehre geben. Die Frage, die sich uns stellt, ist, ob wir es freiwillig tun wollen oder ob wir es dann tun, wenn wir gar nicht mehr anders können, nämlich wenn seine Herrlichkeit so eindeutig offenbar wird, dass uns gar nichts anderes mehr übrig bleibt. Dieses Kapitel ist ein fantastisches Kapitel. Man kann wirklich an diesem Kapitel das Zentrum des Evangeliums aufzeigen. Von Tod und Auferstehung Jesu. Deutlicher ist es fast nicht möglich. Und glücklich schätzen kann sich jeder, der das versteht. Entweder werden wir dankbar sein und werden die Kraft erfahren, die von dieser Botschaft ausgeht, vom Kreuz, oder wir werden es belächeln, so unwissend. Paulus beschreibt das so, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, eben die Verlorenen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Die lachen und spotten und finden ja, was die Christen glauben. Aber die wir gerettet werden, für die ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Die verstehen, was für eine Kraft von diesem Kreuz ausgeht, nämlich diese rettende Kraft. Und als Philippus dem äthiopischen Finanzminister aufgrund dieses Abschnittes das Evangelium erklärte, fragte er ihn plötzlich, was steht im Weg, dass ich mich taufen lasse? Was steht im Weg? Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und Philippus sagte, nein, spricht nichts dagegen. Wir können hier aussteigen, hier ist gerade Wasser, taufen wir dich. Also ist etwas im Weg, steht etwas im Weg, dass ich mein Leben diesem Sohn Gottes anvertrauen kann? Nein, es steht nichts im Weg. Von der Seite Gottes steht nichts im Weg. Aber vielleicht steht von dir etwas im Weg. Vielleicht dein Nachbar. Vielleicht deine Eltern. Vielleicht dein bester Freund. Was soll der denken, wenn ich mich vor Jesus beuge? Was soll der denken, wenn ich sage, Jesus ist für meine Schuld am Kreuz gestorben? Der wird ja lachen, eben wie die, die verloren gehen und keine Ahnung haben oder es nicht glauben wollen. Von der Seite Gottes steht dir nichts im Weg. Sprich nichts dagegen. Taufen lassen heißt ja, das machen wir auch praktisch, aber heißt jetzt auch sinngemäß, ich möchte jetzt mein Leben Jesus anvertrauen, ich möchte mit Jesus sterben, das ist ja das Untertauchen, und mit ihm leben. Karfreitag ist ein guter Tag, um mit Jesus zu leben, anzufangen. Karfreitag ist ein sehr guter Tag dafür. Und das kann heute Morgen, heute kann das geschehen. Sogar bevor du aus diesem Raum gehst, du kannst heute Jesus in dein Leben hineinlassen. Du kannst deine Sünden bekennen und die Sünden werden dir vergeben, die unvorstellbar groß sind. Wie groß das die sind, das begreifen wir, glaube ich, gar nicht, dieses Ausmaß. Sie sind auf jeden Fall so groß, dass Jesus sich so demütigen und erniedrigen ließ und am Kreuz starb. So groß sind unsere Sünden, dass das nötig war. Und die schon Jesus nachfolgen, denen möchte ich einfach sagen, freuen wir uns doch einfach, sind wir wieder neu dankbar, dass Jesus das für uns getan hat. Sind wir dankbar, dass wir wissen, dass im Kreuz die Kraft für unser Leben steckt. Dass das der Grund ist, warum wir zuversichtlich auch sterben können. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus. Es ist für uns kaum vorstellbar, was du auf dich genommen hast, was du verlassen hast, die Herrlichkeit beim Vater, hast du eingetauscht für diesen Spott und Hohn, diese ständigen Attacken, die ständigen Versuche, dich auszuradieren, bis hin zum Sterben am Kreuz. Ja, du wurdest belächelt, verspottet, angespuckt, geschlagen. Und sie wussten nicht, dass sie Gott schlagen. Dass sie den schlagen, der für sie stirbt. Sie begriffen nicht, dass es deine Liebe ist, die das zulässt. Dein Erbarmen über unsere Verlorenheit. Und ich danke dir, dass viele von uns das erkennen durften. Viele von uns dankbar sind, dass du für uns gestorben bist. Viele verstanden haben, dass ja im Kreuz die Kraft fürs Leben ist. Und du kannst schenken, wenn heute Menschen unter uns sind, die das noch nicht erfahren haben, die dir ausgewichen sind oder dich so ein bisschen ernst genommen haben, dass sie heute an diesem Tag wie der Kämmerer den Schritt tun zu dir hin und neues, ewiges Leben bekommen. Dass die Schuld, die auf ihnen lastet, auf dich geworfen wird, so wie das Jesaja aufgeschrieben hat. Wir danken dir und beten dich an. Amen.